Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Der Hradčín in Prag ist als städtische Burganlage einzigartig. Zum einen residiert dort der tschechische Präsident, zum anderen ist es ein architektonisches Juwel. Seit Amtsantritt von Staatspräsident Pavel hat sich das Areal weiter geöffnet. Wie sieht die Bilanz nach der Hälfte der Amtszeit Pavels aus? Auch darum geht es heute in unserer Sendung und damit Ahoi und willkommen aus Prag. Mein Name ist Till Janzer. Ein kulturelles Highlight in der tschechischen Hauptstadt ist sicher der Prager Frühling. Nun wurde das Archiv des Musikfestivals dem Nationalarchiv übergeben und ist damit zu großen Teilen auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich. Mehr dazu im zweiten Teil unserer Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns heute mit invasiven Mückenarten in Tschechien und der Frage danach, wie gefährlich sie sind. Zunächst aber die neuesten Meldungen, heute von Martina Schneibergova.
Die Nachrichten.
In China wurde vor kurzem ein tschechischer Staatsbürger verhaftet. Laut der Presseagentur Reuters gab das chinesische Außenministerium am Donnerstag bekannt, dass wegen des Verdachts auf Gefährdung der staatlichen Sicherheit gegen einen Tschechen ermittelt werde. China kritisierte zudem das Vorgehen tschechischer Behörden gegen chinesische Staatsangehörige und wies darauf hin, dass ein chinesischer Journalist aufgrund unbegründeter Anschuldigungen festgehalten werde. Der Sprecher des tschechischen Außenministeriums, Adam Czürge, erklärte, tschechische Diplomaten seien mit dem in Peking festgehaltenen Tschechen in konsularischem Kontakt. Unter Verweis auf den Schutz von Personaldaten lehnte das Ministerium ab, weitere Einzelheiten zu veröffentlichen. Die Tageszeitung Deník N behauptet, sie kenne die Identität des Festgehaltenen. Er soll laut der Zeitung früher mit dem Rüstungsunternehmen CSG zusammengearbeitet haben. In China habe der Mann auch den tschechischen Hersteller von Radartechnik Eldis vertreten. Nach China sei er auf Einladung chinesischer Behörden wegen Zertifizierung der Radaranlagen für Flughäfen gereist und sei von den chinesischen Sicherheitsbehörden verhaftet worden, so Deník N. Die Arbeitsämter werden sich in Tschechien künftig auch um Belange von Menschen kümmern, die von Wohnunsicherheit bedroht sind. Dabei werden sie einige Aufgaben der Kommunen übernehmen. Die Arbeitsämter werden unter anderem über Anträge auf Unterstützungsmaßnahmen entscheiden. Wohnberatungsstellen werden in 205 Gemeinden mit erweiterten Befugnissen eingerichtet. Änderungen werden durch eine Novelle des Gesetzes zur Wohnunterstützung herbeigeführt, die von Präsident Peter Pavel am Donnerstag unterzeichnet wurde. Über die Unterzeichnung informierte die Präsidialkanzlei. Die Übertragung eines Teils der Hilfe wurde im Abgeordnetenhaus vor allem von den oppositionellen Piraten und der Bürgermeisterpartei Stan kritisiert. Sie befürchteten, dass die Ämter überlastet würden. In der Prager Abtei Emmaus beginnt an diesem Donnerstag das Sommerfest der alten Musik. Eröffnet wird es mit einem Konzert des Londoner Ensembles Stile Antico. Das Motto der 27. Auflage des Musikfestes lautet Mythen und Legenden. Nächste Woche treten in Prag unter anderem das flämische Ensemble Scherzi Musicali, das deutsche Ensemble Itze Firelli und die spanische Geigerin Miriam Ontane auf. Das Sommerfest der alten Musik geht traditionell mit einem Konzert des Residenzensembles Collegium Marianum unter der Leitung von Jana Semeradova am 5. August in der Simon- und Judaskirche zu Ende. Im mährischen Wisowice beginnt an diesem Donnerstag das Rock- und Metal-Festival Masters of Rock. Die Veranstalter erwarten die Anreise von rund 20.000 Rockfans aus 37 Ländern. Der Hauptstar des Eröffnungstags ist die deutsche Power-Metal-Band Halloween. Dies teilte der Leiter der Agentur Prager Konzert Bohemia, Jiří Dar, und der Presseagentur ČTK mit. Das Festival findet in Wisowice bis zum Sonntag, dem 19. Juli, statt. Der erfolgreichste tschechische Basketballspieler der Gegenwart, Tomáš Satoranský, wird nach dem Abschied von Barcelona für Hapoel Tel Aviv spielen. Mit dem israelischen Verein unterschrieb er einen Einjahresvertrag. Darüber informierte das Euroliga-Team auf seiner Website. Der 34-jährige Tscheche war 4 Jahre bei Barcelona unter Vertrag. Zuvor spielte er 6 Jahre in der NBA. Er sei begeistert, für Hapoel spielen zu können, merkte Satoransky an. Der Trainer von Hapoel, Dimitrios Etoudis, sagte, er habe schon früher mit Satoransky zusammenarbeiten wollen. Er sei froh, dass es jetzt geklappt habe, so Etoudis. Der erfahrene tschechische Nationalspieler half 2019 im tschechischen Team den 6. Platz auf der Weltmeisterschaft zu belegen. Er war bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Vor 3 Jahren holte er mit Barcelona den spanischen Meistertitel. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Freitag überwiegend wolkig. In der westlichen Hälfte Böhmens gibt es Regenschauer und Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad. In Lagen um 1000 Meter werden 20 Grad erreicht.
Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick, Martina. Die Prager Burg ist sowohl das beliebteste Besucherziel in Tschechien als auch der Sitz des Staatspräsidenten. Vor 2,5 Jahren wurde Petr Pavel zum tschechischen Präsidenten gewählt. Nun hat die Präsidialkanzlei eine Bilanz gezogen, wie sich das Burgareal in der ersten Hälfte von Pavels Amtszeit verändert hat. Die Wachablösung auf der Prager Burg. Eines der Highlights, das viele Touristen anzieht. Aber auch der Besuch des Veitsdoms, des Goldenen Gässchens und der vielen Paläste gehört zu den Besuchermagneten. Und die Touristen kommen weiterhin zu 3/4 aus dem Ausland, wie eine Umfrage vom vergangenen Jahr zeigt. Doch als Petr Pavel sein Amt als tschechischer Staatspräsident antrat, hatte er auch die Prager selbst und die Besucher aus weiteren Regionen des Landes im Blick. Er wollte die Burg im Geist von Václav Havel weiter öffnen. Das scheint zu gelingen. Pavel Vihnánek ist Leiter der Burgverwaltung und resümiert gegenüber Radio Prag International.
We have more and more visitors in the Prague Castle.
Wir haben hier immer mehr Besucher und nähern uns schon langsam der Marke von 10 Millionen im Jahr an. Was uns aber dabei am meisten gefällt, es sind zunehmend Hiesige, die immer wieder auf die Burg kommen. Wir verdanken dies vor allem dem Kulturprogramm, das wir bieten, und einigen speziellen Events wie etwa dem Weinfest. Zudem öffnen wir 2-mal im Jahr die gesamte Burg.
Die Burgverwaltung zog am Mittwoch eine Bilanz anlässlich der ersten Hälfte von Pavels Amtszeit als Staatspräsident. Als einen der ersten Schritte hatte der neue Herr auf der Burg die Sicherheitskontrollen abgeschafft, die von seinem Vorgänger Miloš Zeman eingeführt worden waren. Aber die Verwaltung präsentierte auch weitere Neuerungen. Dazu gehört ein neuer Souvenirladen, der sich im Laubengang zwischen dem 2. und 3. Burghof befindet. Dort können Erinnerungsstücke erstanden werden, die von tschechischen Designern und Firmen stammen. Und weiter wie Vihnánek.
Vor allem wird dieser Laden von uns selbst betrieben. Die Prager Burg hat früher die Läden an externe Partner vermietet. Nun haben wir dies geändert und können das komplette Warenangebot kontrollieren. Und wir konzentrieren uns vorwiegend auf tschechische Designer und Hersteller. Es handelt sich also nicht um die billigen Souvenirs, die sich rund um das Prager Stadtzentrum erstehen lassen, sondern es sind Produkte von hoher Qualität, die Tschechien und die Burg repräsentieren.
So gibt es dort zum Beispiel auch Honig von Bienenstöcken auf der Burg. Weitere Veränderungen auf dem Areal sind laut Pavel Vihnánek etwa die Installation weiterer Parkbänke und die Reduktion des Lichtsmogs. Geplant ist des Weiteren eine neue Beleuchtung. Und wie weit ist Petr Pavel selbst in all diese Entscheidungen eingebunden? Milan Vašina leitet die Präsidialkanzlei und sagt:
Der Präsident ist vor allem in die Jahresplanung dessen involviert, was wir für die einzelnen Teile der Burg planen. Das betrifft auch die Auswertung im Sinne von Anmerkungen und der Erörterung, welche Schritte wir gehen sollten. Viele unserer Aktivitäten, wie etwa die regelmäßige Ausstellung der Kronjuwelen, hat er selbst angestoßen.
All the stuff, it's coming from his ideas.
Bei der bilanzierenden Pressekonferenz wurde zudem herausgehoben, dass die Investitionen in die Ausbesserungsarbeiten deutlich erhöht werden konnten. Laut Milan Vasina hat sich die investierte Summe seit dem Amtsantritt von Staatspräsident Peter Pavel mehr als vervierfacht. Vor 3 Jahren lag sie noch bei umgerechnet 3,4 Millionen Euro, 2025 dann bei 14 Millionen Euro. Und eines der wichtigsten Investitionsprojekte nennt Pavel Vihnanek. Es hat insgesamt 8,3 Millionen Euro beansprucht.
Gerade jetzt gehen die 3-jährigen Ausbesserungsarbeiten am sogenannten Theresianischen Adeligen Damenstift zu Ende. Sie waren von der ganzen Stadt auszusehen, denn sie haben ein Fünftel des Burgpanoramas beeinflusst. Wenn man jetzt aus dem Stadtzentrum hier herüberschaut, kann man noch ein bisschen was von der Baustelle erkennen, aber das verschwindet jetzt langsam und dann sieht man nur noch das restaurierte Palais.
Wir kommen zu einem Sommerthema, denn die Stechmückensaison in Tschechien hat begonnen. Vor allem in der zweiten Sommerhälfte kann man auch auf invasive Arten treffen. Zum Beispiel die asiatische Buschmücke und die koreanische Buschmücke, die tropische Krankheiten übertragen können, haben sich hierzulande bereits dauerhaft angesiedelt. Laut Wissenschaftlern besteht jedoch derzeit kein Grund zur Sorge, da bisher außer im Labor noch kein Fall einer Infektion nachgewiesen wurde. Marketa Kachlikova weiß mehr.
Auf dem Campus der Tschechischen Agraruniversität in Prag sucht der Virologe Jiří Černý nach Mückenlarven. Als Brutstätte reichen den Insekten kleine Wasseransammlungen im Garten oder auf dem Balkon, wie Regentonnen und Gießkannen.
Wir suchen nach invasiven Mückenarten der Gattung Aedes. Sie kommen in kleinen Gewässern vor, deren Wasserstand häufig schwankt und in deren Nähe Menschen siedeln.
Anhand des Atemrohrs der Larven, dem sogenannten Siphon, lässt sich direkt bestimmen, zu welcher Gattung die jeweilige Larve gehört. Der Entomologe Martin Kulma vom Staatlichen Gesundheitsinstitut arbeitet an dem Forschungsprojekt mit.
Wenn ich diese Larve betrachte, sehe ich, dass der Siphon lang und dünn ist. Ich kann also sagen, dass es sich um unsere gewöhnliche Stechmücke der Gattung Culex handelt und nicht um eine invasive Mückenart.
Die Forscher suchen in Wasserproben, die sie einem Behälter entnehmen, nach Mückenlarven, der Entomologe.
Die Aedes-Mücken sind im Allgemeinen schwarz und sehr dunkel gefärbt. Die eingeschleppten Mücken sind typischerweise gestreift. Sie haben schwarze Beine mit weißen Streifen.
Begegnungen mit exotischen Stechmücken sind hierzulande mittlerweile keine Seltenheit mehr. Die asiatische Buschmücke beispielsweise wurde von Wissenschaftlern in den vergangenen 2 Jahren in fast allen Gegenden Tschechiens nachgewiesen. Im Labor wurde bereits bestätigt, dass diese Mückenart tropische Fiebererkrankungen übertragen kann. Ein Nachweis direkt aus der Umwelt fehlt jedoch bislang. Auch deshalb stelle sie derzeit keine unmittelbare Gefahr dar, sagt Martin Kulma.
Es besteht definitiv kein Grund zur Panik. Vielmehr geht es darum, dass wir hier andere Arten haben, auf die wir in Zukunft aufpassen sollten. Das Risiko einer Übertragung von Krankheitserregern, die verschiedene Tropenkrankheiten verursachen, halte ich derzeit für sehr gering.
Die asiatische Tigermücke hat beispielsweise in den vergangenen Jahren für lokale Epidemien von tropischem Fieber in Italien oder Frankreich gesorgt. In Tschechien kommt sie bisher nur sporadisch vor.
Jedes Jahr gibt es in den Mittelmeerländern mehrere Infektionsherde. Ein Reiserückkehrender, der entweder mit Denguefieber oder Chikungunya-Fieber infiziert ist, reist ein, die Tigermücken saugen an ihm Blut und können die Viren lokal weiter übertragen.
Auch aufgrund des Klimawandels breitet sich die asiatische Tigermücke jedoch weiter nach Norden aus. In Baden-Württemberg werden seit einigen Jahren immer mehr Populationen nachgewiesen. Vor 7 Jahren wurde die Tigermücke auch beispielsweise in Budapest registriert, der Virologe Czerny.
Inzwischen wissen wir von Kollegen in Budapest, dass sie dort zu den häufigsten Mückenarten gehört. Vor etwa 2 oder 3 Jahren wurde sie zum ersten Mal in Bratislava nachgewiesen und wir kennen sie bereits aus Wien. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie beispielsweise in Südmähren auftaucht. Es kann sein, dass es dort schon jetzt stabile Populationen gibt und wir nur noch nichts davon wissen.
Invasive Stechmücken sind hauptsächlich tagsüber aktiv. Am häufigsten greifen sie nach der Morgen- und in der Abenddämmerung an. Der wirksamste Schutz gegen sie besteht darin, in Gärten und auf Balkonen kein stehendes Wasser in Behältern zurückzulassen.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Autogramme von Leonard Bernstein und Raphael Kubelík, Dokumente aus dem Gründungsjahr 1946 und 80 Jahre Musikgeschichte. Das internationale Musikfestival Prager Frühling hat seine historischen Schätze dem tschechischen Nationalarchiv übergeben. Der Inhalt von mehr als 2/3 der rund 200 Kartons kann ab sofort von Forschern und Musikbegeisterten im Lesesaal eingesehen werden. Markéta Kachlíková hat mit Jan Kahuda gesprochen, dem Leiter der Abteilung für Bestände nichtstaatlicher Provenienz und Sammlungen im Nationalarchiv.
Kahuda, im Nationalarchiv in Prag fand vor kurzem eine feierliche Unterzeichnung eines Vertrags statt. Und zwar hat das internationale Musikfestival Prager Frühling sein Archiv an das Nationalarchiv übergeben. Was bedeutet das? Was enthält dieser Archivbestand und was bedeutet diese Übergabe?
Also das war eine Schenkungsurkunde und zwar das Management vom Internationalen Festival hat sich entschieden, das ganze Archiv an die Tschechische Republik, also vertreten vom Nationalarchiv in Prag, zu übergeben. Und zwar, das ist eine Dokumentation des ganzen Festivals seit Anfang im Jahre 1946 bis praktisch heute, also bis vor 2 Jahren endet diese Dokumentation. Und das sind eigentlich alle Programme von Festival seit Anfang bis heute. Das sind verschiedene Begleitspublikationen, die wurden ab und zu herausgegeben in verschiedenen Sprachmutationen. Dann Plakaten, ein paar Fotografien und vor allem dann auch verschiedene Jahresberichte, Schlussberichte und was die Administrative der Festival betrifft. Und dazu ist noch eine wertvolle Sammlung von Dokumentation zur Zusammenarbeit oder Kommunikation mit einzelnen Künstlern und Korporationen, Agenturen und so weiter, aber die stammen erst von letzten 20 Jahren.
Der erste Jahrgang der Festspiele fand im Jahr 1946 statt. Gibt es auch etwas, ein Dokument aus diesem ersten Jahr?
Ja, selbstverständlich. Damals war das also zum Jubiläum der Tschechischen Philharmonie, war dieses Ereignis und wurde eröffnet von damaligen Präsidenten Edvard Beneš und seine Frau Hanna. Und mit ersten Konzert wurde von Raphael Kubelík dirigiert mit Tschechischen Philharmonie, eine also von Bedřich Smetana Má vlast, meine Heimat. Und von diesen ersten Jahrgang gibt's relativ viele Dokumentationen, nicht nur gedruckte Programme und Publikationen, sondern auch Fotografien unterzeichnet von Kubelík und von weiteren Es war da auch ja andere Künstler, Leonard Bernstein zum Beispiel und weitere, die sich an diesem ersten Jahrgang beteiligt haben.
Welchen Umfang hat der Archivbestand?
Das sind ungefähr 200 Kartons, wie wir sagen, also 12,5 Meter Dokumentation, ja, 200 Kartons.
Und wie wurden diese Materialien bisher aufbewahrt?
Bisher wurden direkt vom Prager Frühling Festival verwaltet. Zwar also die Organisation der Festival, was die Administrative betrifft, hatte eine Entwicklung, und zwar bis 2000 war das, kann man sagen, eine staatliche Organisation. Das heißt, im Rahmen von Kulturministerium war eine Kommission für die Vorbereitung Prager Frühling und die bildete seine Dokumentation, und dann die letzten 25 Jahren, das ist eine Stiftung, kann man sagen. Und diese Unterlagen wurden direkt im Sitz, also im Gebäude der Prager Frühling verwaltet, und teilweise war als Depot im Museum der Musik aufbewahrt.
Nun wurde der Schenkungsvertrag unterzeichnet von dem Direktor des Prager Frühlings und von dem Direktor des Nationalarchivs. Bedeutet das, dass auch schon die eigentlichen Archivalien in dem Depot des Archivs sind?
Ja, alles wurde schon übergeben. Also praktisch die Unterzeichnung folgte nach der realen Übernehmung oder Übergabe diesen Dokumenten. Die wurden auch schon teilweise sortiert und beschrieben und sind also im Depot aufbewahrt des Nationalarchivs, und praktisch kann man sagen, die meisten kann man schon in Lesesaal bestellen zum Studium. Das sind vor allem diese Programme und diese Zeitungsdokumentation und so weiter. Die anderen sind gesetzlich nicht zugänglich. Das sind vor allem die aus letzten 20 Jahren, die Dokumenten, die haben noch diese Frist, die muss man respektieren, 30 Jahre, oder gibt es da viele Personaldaten, also muss man mit Datenschutz rechnen. Aber die meisten, das heißt, denke ich, mehr als 2/3 von diesen 200 Kartons kann man schon im Lesesaal frei studieren.
Sie haben die Zeitungsdokumentation erwähnt. Es wurden Zeitungsausschnitte gesammelt, und zwar nicht nur aus tschechischen Zeitungen, sondern auch aus den ausländischen. Hatten die Festspiele auch im Ausland Echo? Hat man sich da dem Programm gewidmet?
Ja, sicher. Also was die Ausschnitte betrifft, sind vor allem aus deutschen Zeitungen oder deutschen Zeitschriften, auch von englischen etwas oder amerikanischen, aber die meisten von ausländischen sind deutsch. Und es handelt sich vor allem, dass selbstverständlich seit Anfang haben viele Orchester oder viele Künstler aus diesen deutschsprachigen Ländern an Festival beteiligt. Und diese Produktion oder diese Auftritte von verschiedenen Künstlern wurden auch in ausländischen Zeitungen registriert oder referiert. Und ich denke auch, manche Agenturen hatten ihre Vertreter in Prag, die sehr ausführlich über die einzelnen Konzerte und so weiter referiert haben.
Gibt es ein konkretes Dokument in der Sammlung, das für Sie einen besonders großen Wert hat?
Naja, für mich so. Es gibt, denke ich, großes Wert hat eine Sammlung von Programmen, die von einzelnen Künstlern unterschrieben wurden. Also Prager Frühling sammelte nicht von allen Konzerten, aber von vielen gibt's Programme, die zum Beispiel von Bernstein oder Kubelik oder Firkuschny und weiteren unterzeichnet sind. Auch von ausländischen, Subin Mehta aus Deutschland zum Beispiel, Kurt Masur und ja weiteren.
Was sagt das Archiv oder die Archivsammlung über die Kultur in der Nachkriegszeit in der Tschechoslowakei aus? Ist es ein Dokument dazu?
Ja, man muss, also vorerst muss man sagen, dass diese Sammlung der Prager Frühling ist eine Ergänzung zu weiteren Beständen, die schon im Nationalarchiv Prag sind. Das ist vor allem die Akten von Kulturministerium oder damals Volksklärung, so weiter Ministerium. Und dann zum Beispiel Archiv der Tschechischen Philharmonie, Archiv des Nationaltheaters und weiteren Kulturinstitutionen. Und für die Historiker, die nicht nur speziell für Prager Frühling, sondern im Allgemeinen für Kulturgeschichte sich interessieren, ist das in Vergleich eine bedeutende Quelle, meiner Meinung nach, für diese Kulturpolitik, für die Kontakte, die trotz die Situation in der Tschechoslowakei und diese eisernen Vorhang und so weiter dann in 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, trotzdem waren verschiedene Kontakte im Bereich der klassischen Musik und viele Künstler auch von damaligen Westen waren in Prag und haben da diese Konzerte und ihre Tätigkeit kennen, auch die tschechischen Zuschauer oder tschechischen Hörer und Besucher sehen oder hören.
Soweit Jan Kahuda vom Tschechischen Nationalarchiv. Und damit geht unsere heutige Sendung zu Ende. Falls Sie Anmerkungen haben oder Kommentare, dann können Sie diese auch auf dem Facebook-Profil der deutschen Sendung von Radio Prag International posten. Und wenn Sie uns über Ihr Smartphone empfangen wollen, dann laden Sie einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks herunter. Damit ist dann Radio Prag International auch unterwegs immer dabei. Sie hörten die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.